Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, lass mal schnacken.
Worüber müssen wir?
Ja, jetzt halt mal einen Sabbel. Jetzt
ich? Nicht.
Ja, du hältst jetzt auch mal einen Sabbel. Okay. Wir reden heute über Handball und Fußball und damit ist mal gut, ne?
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Folge 42 des So Podcast. Die letzte So-Podcast-Folge vor der Sommerpause. Also alle einmal durchatmen. Und ja, wie ihr bereits eben im Einspieler beziehungsweise im Vorspann gehört habt, wollen wir heute über Handball und über Fußball reden. In beiden Sportarten, die in Lüneburg eine große Bedeutung haben, sind die Saisons vorbei und es gibt einiges zu besprechen. Gerade auch, und damit wollen wir beginnen, beim Handball. In der Folge 39 hatten wir berichtet über Trouble und Ärger beim HV Lüneburg bei der Damenmannschaft. Und da drohten eine ganze Reihe von Dingen bis hin dazu, dass die Mannschaft auseinanderbrechen würde. Aber es gibt jetzt Neuigkeiten und Uli hat da die entsprechenden Informationen. Uli, was kannst du uns dazu sagen?
Oh, ich darf widersprechen. Das ist schön. Ja, es ist ja fast wie zu Hause hier da bei meinen Mädels und da komme ich auch immer selten zu Wort, aber es ist schön.
So selten, dass es so ist, ne? Aber
du unterbrichst mich die ganze Zeit. Ich finde, es ist wirklich also ganz schlimm. Aber gut, ich leg mal los. Und bevor ich über die Neuigkeiten bei den Handballdamen oder Handballfrauen des HV Lüneburg spreche, will ich einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, einmal kurz auf den alten Stand bringen. Es ist so gewesen, dass Anfang des Jahres die Ergebnisse der Oberliga-Frauen nicht gut waren. Die Quali für die Regionalliga, das große Ziel, war in Gefahr. Es gab Differenzen zwischen Mannschaft und Trainer, die darin mündeten, dass die Mannschaft den Trainer bat, zurückzutreten. Thorsten Doberers war das damals. Der ist dann auch am 20.02. vom Vorstand informiert worden, dass sie sich trennen wollen. Danach kam Olaf Schreiber als neuer Trainer, der hat es dann sportlich geschafft, die Mannschaft wieder auf den, sage ich mal, normalen Weg zu bringen. Sie sind Vierter geworden und hätten die Quali für die Regionalliga sportlich geschafft. Doch im letzten Spiel in Habenhausen kam es zum Knall, zum Ende von Trainer Olaf Schreiber, weil eine Spielerin ein bisschen wilde Sau gespielt hat, ihn beleidigt hat haben soll. Schiedsrichter, Mitspielerin und ähnliches. Da ging es ein bisschen hoch her. Der Vorstand wurde dann informiert von Olaf Schreiber, dass an dem Spiel direkt danach und hat sich dann entschieden, eine Spielerin zu suspendieren und der Mannschaft zu verbieten, also sie haben die Zusage zurückgezogen, dass sie die Qualifikation spielen darf. Da ist sehr viel Porzellan zerbrochen worden zwischen Mannschaft und Vorstand und die Mannschaft hat es geschafft, in 8 Wochen für 2 Trainerentlassungen zu sorgen. Auch das ist respektvoll, das muss man erstmal schaffen. Ironie aus. Und es schien dann wirklich so, dass der HVL in der neuen Saison keine erste Dame mehr haben würde. Es ist dann eine Aufbruchsstimmung erzeugt worden und vor allem durch eine Person, durch Matthias Pengel, der ist neuer Geschäftsführer seit 1. April. Da hat der Vorstand etwas richtig Gutes gemacht. Hat da jemanden eingesetzt, der auch für Kommunikation im Verein sehr wichtig ist. Der hat mit den Spielerinnen gesprochen. Der hat sein Netzwerk aktiviert und dafür gesorgt, dass die Mannschaft nicht auseinanderbricht. Ich habe mit einigen Spielerinnen seit der Zeit auch mal gesprochen. Es läuft schon wieder das Training, die Vorbereitung für die neue Saison. Swantje Grote, ein Urgestein, die seit der Jugend beim HVL spielt. Mit Swanny habe ich mal gesprochen. Das hört ihr euch jetzt mal an, was sie zu der neuen Situation zu sagen hat.
Ja, das Thema Neuaufbau, Neustart steht für uns als erste Dame derzeit natürlich ganz weit oben. Wir haben uns vorgenommen, als Mannschaft positiv und mit voller Motivation in die Zukunft zu blicken, möchten, dass die Mannschaft auf gar keinen Fall zerbricht. Eher ganz im Gegenteil, haben wir uns vorgenommen, dass das Team eher gefestigter und gestärkter in eine gute Vorbereitung gehen kann und somit dann in die kommende Oberligasaison starten wird. Derzeitig trainieren wir mit der zweiten Dame zusammen unter der Leitung eines super netten und top motivierten Co-Trainers. Seine Zusage haben wir für die kommende Saison auch schon erhalten. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, und die Trainingseinheit mit einem eventuell für uns neuen Haupttrainer fanden auch schon statt, der sich ebenfalls eine gute Zusammenarbeit mit uns vorstellen kann. Ja, noch immer sind wir auf der Suche nach weiteren Spielerinnen. Also wer Lust und Laune hat, kann gerne zu uns in die Halle kommen. Alle sind herzlich willkommen, mit uns den Ball zu werfen.
Ja, das hört sich ja jetzt erstmal sehr positiv an, was Svanni da gesagt hat, was ich eingangs noch vergessen hatte. 4 Spielerinnen haben sich verabschiedet, die suspendierte Spielerin und 3 weitere. Meines Wissens ist niemand dazugekommen. Es gab wohl noch eine oder gibt wohl noch 1-2 Wackelkandidatinnen. Aber ansonsten ist die Mannschaft zusammengeblieben. Was auch daran liegt, dass dieser sehr motivierte und positive Co-Trainer, von dem Svanni eben sprach, Finn Lauer ist es nämlich, der hat vorher, war der Co-Trainer bei den Damen von Gellersen und Emsen, wo ja auch Matte Pengel vorher auch trainiert hatte und da involviert war, bevor er das Abenteuer HVL eingegangen ist, das große. Und dieser Finn Lauer hat so für Aufbruchstimmung gesorgt, der hat für positives oder für Spaß und Training, gutes Training gesorgt, spielt selber in Uelzen als Rechtsaußen, ist noch sehr jung, wollte aber von vornherein nicht Oberligatrainer sein, sondern eben nur in Anführungsstrichen Co-Trainer. Und deswegen hat der Verein auch einen Haupttrainer gesucht und ist auch da fündig geworden. Sven Ludwig hat gestern Abend zugesagt, wohl vom FC St. Pauli. Das ist natürlich besonders passend. Ein sehr erfolgreicher Verein, nicht nur im Handball, sondern auch im Fußball. Also mir sehr sympathisch und er ist wohl auch Fußballfan und Supporter der ersten Mannschaft. Ist ja auch logisch, Sabine. Also ich meine, wer sollte das nicht sein? Und das kann ja nur positiv sein für den
Weg. Uli, jetzt muss ich aber mal ganz kurz, das hört sich alles ganz hervorragend an. Und mit jemandem Co-Trainer, das ist ja das, was die Handballerinnen auch gefordert hatten, was ja gescheitert war. Und was ja offensichtlich auch in der Frage, macht man mit Thorsten Doberatz weiter oder nicht, eine Rolle gespielt hat. Jetzt gibt es offenbar genau diesen Co-Trainer, den sich die Mannschaft gewünscht hat. Aber jetzt gibt es einen Cheftrainer vom FC St. Pauli und du kannst mir, also das ist doch das, was das Leben schreibt. Du berichtest seit, ich weiß nicht, gefühlt 3 Jahrzehnten über die Handballerin hier in Lüneburg. Du bist seit gefühlt 6 Jahrzehnten Fan des FC St. Pauli und diese Mannschaft bekommt jetzt einen Trainer, der vorher beim FC St. Pauli Trainer war. Komm, Uli, den hast du doch selber ausgesucht. Den hast du doch selber ausgesucht, oder nicht?
Nein, habe ich nicht. Sonst hätte ich die Angst, dass er vielleicht nach 8 Wochen wieder gehen muss. Nein, ich glaube einfach nur, dass es ein positives Zeichen ist. Also das, vielleicht haben wir uns auch selber schon mal gesehen, nach dem Aufstieg des FC St. Pauli auf dem Rasen des Millerntors. Vielleicht war er da auch
im Dom irgendwo, bestimmt.
Genau, er war bestimmt auch bei dem Spiel gegen Osnabrück und hat den Aufstieg mitgefeiert. Wie auch immer, sportlich, glaube ich, haben die Damen die Kurve gekriegt. Es gibt schon erste Neuzugänge oder eine Rückkehrerin, Svenja Kloppenburg, die ja schon vorher in Lüneburg gespielt hat, die in Schleswig-Holstein studiert hat und da auch Handball in der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein gespielt hat. Die wird zurückkommen, das ist eine gute Kreisläuferin, besonders abwehrstark. Und auch Amelie Schulze, das ist eine Jugendspielerin, die vom Buxtehude SV kommt. Die hat auch vorher in der B-Jugend beim HVL gespielt, ist im Internat gewesen jetzt ein Jahr, hat sich allerdings zweimal wohl verletzt, hat Bänderrisse gehabt und konnte nicht ihr volles Potenzial ausleben dort, hat aber im Viertelfinale zu der deutschen Meisterschaft mit Buxtehude gegen den späteren deutschen Meister Leipzig, da hat sie mitgewirkt und auch einige Tore geworfen. Also die hat sich dafür entschieden, nicht diesen Profiweg zu gehen mit 5-mal Training in der Woche, sondern ein normales Leben mit dem Hobby Handball und ist als sehr junge Spielerin auch jemand, der von Finn Lauer angesprochen wurde und Lust hat, beim HVL zu spielen. Das, was Svanni auch sagte, im Moment gibt's Training von der ersten und zweiten und auch ehemaligen A-Jugend. Da sind A-Jugendliche bei, die eigentlich auch frustriert waren nach dem Saison aus. Ihre Mannschaft löst sich nämlich auf. Da hat auch der Vorstand und die Trainerin keine Glanzleistung gezeigt. Aber das ist ein anderes Thema. Die trainieren jetzt im Moment alle im Sommer zusammen. Dann wird sich das natürlich alles wieder ein bisschen aufteilen. Aber es macht wohl wieder Spaß, als Frau und oder als Handballerin beim HVL zu spielen. Und das ist ja auch was Positives.
Da haben sich die Wogen dann offenbar doch sehr geglättet. Und du hast es schon erwähnt, man hat den Eindruck, dass die Arbeit von Matthias Pengel seit dem 1. April, du hast es gesagt, hauptamtlicher Geschäftsführer des HVL in Teilzeit, dass diese Arbeit schon Früchte trägt. Also sowohl in der internen Kommunikation als auch in gewissen Personalien.
Naja, er hat eben mit Finn Lauer jemanden geholt, den er kannte, den er aus Emsen-Gellersener Zeiten kannte. Der hat natürlich im Uelzener Raum auch seine Leute angesprochen, die er kennt. Der hat früher immer schon auch Mannschaften mit betreut und kennt natürlich auch viele Spielerinnen. Es gibt viele Spielerinnen, die beim Probetraining sind. Auf einmal ist Lüneburg, hat nicht mehr so diesen negativen Touch, weil den gab es ja auch jahrelang, dass man das in der Szene gesagt wurde, jetzt die Lüneburger und arrogant und die lassen niemanden rein, da brauchst du gar nicht Probetraining zu machen, die beißen dich sowieso weg. Das ist alles aufgebrochen, die Stimmung ist sehr positiv. Wie Svani auch sagte, Neuzugänge sind herzlich willkommen. Das zeigt, dass da, glaube ich, ein neuer Wind weht. Und ja, manchmal muss vielleicht erst viel kaputt gehen, damit daraus dann wieder was Gutes wird. Und ich glaube schon, dass diese vier Spielerinnen, die nicht mehr dabei sind, dass die sportlich fehlen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Oberliga es wieder um darum geht, um die in der Spitze mitzuspielen, sondern da wird es darum gehen, die Klasse zu halten. Aber warum nicht? Das ist ein Weg mit jungen Leuten und das war überfällig. Die Mannschaft war ja immer schon, auch in den letzten 2 Jahren, dünn besetzt. Das wird jetzt nicht so sein. Im Moment sind wohl immer mindestens 20 Leute beim Training. Wird eine bessere Verknüpfung zwischen erster und zweiter Damen geben. Also das hört sich alles sehr gut an.
Scheint, dass der HVL da auf einem guten Weg ist.
Genau.
Und die erste Herren ist ja als Meister dann auch in die Verbandsliga aufgestiegen. Klar, da gab es diese neue Ligenstruktur. Insofern stand der Aufstieg schon früh fest, wenn man so will. Es ist aber ja kein Makel. Sie sind ja auch noch Meister geworden und wären auch dann aufgestiegen, wenn es diese Ligenstruktur, Ligenreform nicht gegeben hätte. Und insofern, also glaube ich, dass wieder richtig viele Handballfeste geben wird in der kommenden Saison. Die Halle war ja meistens mit 299 Zuschauern gut gefüllt, perfekt gefüllt sozusagen. Und ja, man darf sich freuen auf guten Sport des HV Lüneburg in der kommenden Saison.
Und zwar doppelt der alte Derby, Eiendorf gegen HVL,
ja,
wird es bei den Männern nicht nur geben, sondern auch bei den Frauen.
Hervorragend.
Denn es ist so gewesen, dass in der Relegation sich die Frauen des MTV Eiendorf durchgesetzt haben. Die Landesliga-Vizemeister ist ja kein Wort. Die zweiten der diversen Landesligen konnten noch um Plätze für die Oberliga spielen und der MTV Eiendorf hat gegen Mellendorf und Elsfleth gespielt und beide Spiele gewonnen und wird sicher auch Oberligist sein damit. Und dann gibt es 4 Derbys, die wir dann zu bejubeln haben. Und wer an das letzte Männer-Derby denkt mit dem Tor in der letzten Sekunde,
ja, bitte, das ist doch,
von Paul Dombrowski,
ja.
Die super gut gefüllte Halle ist komplett eskaliert und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf in der neuen Saison. Das kann man sich im Kalender dick anmarkern.
Sehr gut. Dick anmarkern kann man sich sicherlich auch das 1. Augustwochenende, weil dann beginnt die neue Fußballsaison auf lokaler Ebene. Für uns allerdings zunächst einmal die Gelegenheit, über die vergangene Saison nochmal zurückzublicken. Wir wollen so ein bisschen ein Roundup machen über die Ligen, die für uns hier in der Region Lüneburg relevant sind. Und wir beginnen mit der Landesliga. 4 Mannschaften aus unserer Region haben wir erlebt in dieser Liga, in der gelaufenen Spielzeit. Ja, fangen wir ganz oben an oder fast ganz oben. Der Lüneburger SK ist Zweiter geworden mit einer sehr guten Saison. Das kann man nicht anders sagen. Die meisten Tore erzielt mehr als der FC Verden, der souveräne Meister. 112 hat der LSK am Ende erzielt, 111 der FC Verden.
Gut. Ja, wobei man natürlich sagen muss, ne, diese 4 Tore, dieses letzte Spiel gegen Worpswede, da hat der LSK 4-0 gewonnen, das ist dann zweimal gewertet worden. Also
ja, das war Pech für den LSK, ansonsten hätten sie den nämlich im Rückspiel 7-0 weggefiedelt und dann hätten sie noch mehr Tore geschossen.
Ja, wahrscheinlich hast du recht, also von daher, aber das ist so eine Verbandsentscheidung, wo ich ja auch mich sehr gewundert habe und nur wieder mit dem Kopf schütteln kann, dass es eine Mannschaft nicht schafft, nach Lüneburg zu kommen, um das letzte Spiel zu machen und dann ein Spiel einfach doppelt gewertet wird.
Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört, dass ein Spiel doppelt gewertet wird.
Das ist auf jeden Fall.
Ich meine, gut, das kannst du auch nur machen, wenn alle Entscheidungen quasi gefallen sind, glaube ich.
Ja.
Also wenn es jetzt noch um die Meisterschaft gegangen wäre, wäre das sicherlich nicht der Fall gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das noch nie gehört, dass es sowas gibt.
Naja, es ist ja schon mal so gewesen, dass Worpswede auch nicht nach in der Winterpause nach Neze gefahren ist und nicht angetreten ist und dann ein 0-5 bekommen hat, weil das ist ja normalerweise der Wertungsentscheid.
Ja, genau.
Und jetzt bekommen sie aber nur in Anführungsstrichen ein 0-4, weil dieses Spiel beim in Worpswede 4-0 ausgegangen ist. Ich glaube, das ist einmalig und es passt so ein bisschen zu bestimmten Funktionärsgeschichten, die dann bestimmte Sonderwege gehen. Aber das wollen wir hier nicht vertiefen. Wir wollen über was Positives sprechen und du warst beim LSK und da habe ich dich seltsamerweise, seit langer Zeit unterbrochen.
Das erste Mal seit Monaten.
Ja.
Der LSK, wie gesagt, Tabellenzweiter, Trainer Dennis Thorniport kam zu Beginn der Saison, hat ja auch für frischen Wind gesorgt. Nach 2 Abstiegen in Folge war der LSK down, auch stimmungsmäßig. Und es brauchte jemanden, der diesen Verein, ja, wie soll ich sagen, auch wieder so ein bisschen wachrüttelt, der neue Emotionen reinbringt, der neuen Ansatz verfolgt vielleicht, auch einen offensiveren Stil pflegt. Wir hatten über die 112 Tore gerade eben gesprochen. Und am Ende ist Platz 2 dabei rausgekommen, 77 Punkte. Okay, RFC Verden war in diesem Jahr nicht zu schlagen, also sowohl sinnbildlich als auch buchstäblich, denn die Verden haben tatsächlich kein Spiel verloren. 5 Remis und 29 Siege. Das ist schon eine klare Sprache. Am Ende sind es 15 Punkte Vorsprung gewesen vor dem LSK auf Platz 2. Und ja, das aber muss sich ja Ziele setzen, der LSK. Dennis Thorniport war auch hier bei uns schon im Podcast.
Ja,
die Folge könnt ihr euch auch nochmal angucken, beziehungsweise anhören natürlich, wenn ihr möchtet. Und hat eben auch gesagt, in diesem Jahr ging es erstmal darum, den Verein zu konsolidieren, beziehungsweise die Mannschaft. Und im nächsten Jahr können wir dann mal über die Meisterschaft sprechen. Das wird sicherlich sehr spannend werden, ob das gelingt. Der LSK war quasi ganz kurz davor, einen Titel noch zu holen in dieser Saison. Das war das Bezirkspokalfinale auf eigenem Platz, sozusagen, also zumindest in Lüneburg auf den Sylt-Wiesen gegen den TuS Hasefeld. Das hat leider, muss man sagen, nicht geklappt. 1-1 stand es nach 90 Minuten und dann gab es ein Elfmeterschießen, was dann im Endeffekt Hasefeld gewonnen hat. Da war dann richtig, wie soll ich sagen, emotional Land unter für den ersten Moment. Das ist ganz klar, wenn man ein Finale im Elfmeterschießen verliert, das geht richtig an die Nieren. Aber der LSK hat danach sich wieder schnell berappelt und eben die restlichen Spiele, glaube ich, alle gewonnen.
Nee, gegen Ahlerstedt haben sie zu Hause einmal 0-1 verloren, aber ansonsten waren sie danach.
Stimmt, und einmal gab es gegen Elster.
Und gegen Edelsen haben sie 3-3 gespielt.
Genau, also, gegen Edelsen.
Du musst dich auch mal ein bisschen besser informieren, ne, wenn wir so einen Podcast machen.
3-3 gespielt. Aber der LSK hat danach mit Elan und mit viel Power diesen zweiten Platz gesichert.
Tomek Power, das, ja, der bleibt übrigens auch. Ne?
Der also bleibt
das,
auch,
ja. Das ist eine sehr gute Nachricht für den LSK. Und das muss man ja auch mal sagen, dass Tony es auch geschafft hat, nicht nur neue zu etablieren, eben, ne, du hattest gesagt, dass sie erstmal wieder den Abstieg verdauen mussten. Sie haben mit Mert Akkus und Shabane Sabi Sani und
Juli, du musst dich da mal ein bisschen besser vorbereiten.
Ja, ich muss mich konzentrieren, ne? Ja. Also das ist, und wie heißt der noch, der Tor, der zweite, der Kapitän da, dieser Corvin Behrens. Ja. Corvin Behrens, damit, da hat er natürlich 3 Top-Leute vom Düneburger SV mitgebracht, die wirklich eingeschlagen sind. Das waren die 3 Top-Neuzugänge, finde ich, die ja auch in der Torjägerliste. Akkus ist der Beste mit 33 gewesen und Behrens mit, lass mich lügen, 24 ist dann, meine ich, auf Platz 3. Also das waren schon Torgaranten, die in den Jahren davor dem LSK ja auch immer gefehlt haben. Wir hatten mal Malte Meier, aber der ist dann zwischenzeitlich zu Rödinghausen gegangen. Der ist jetzt wieder da, aber also ich glaube, dass der
also Malte Meier kommt ja auch wieder.
Der hat schon gespielt jetzt wieder.
Der hat gespielt und der ist auch im Bezirkspokalfinale zum Beispiel reingekommen.
Ja, das war das.
Und Malte Meier war derjenige, der einzige, muss man auch dazu sagen an der Stelle, der seinen Elfmeter völlig humorlos und völlig souverän oben links in den Winkel geknallt hat und sich dann noch vor den Torwart gestellt hat und gesagt hat, so, den hättest du nicht mal gesehen. Hm. Und aber leider.
Ja, gegen Neza hat es ja noch geklappt im Halbfinale. Da ist ja noch Haris Lomusica der große Held gewesen, der den Elfmeter von Tinius gehalten hat. Da hat das Elfmeterschießen ging noch für den LSK aus. Gegen Hasefeld leider nicht.
Passiert.
Aber ja, ich glaube, dass auch der LSK auch daraus gelernt hat. Sie hatten ja jetzt viele Spiele im Frühjahr, immer wieder englische Wochen, dass der Kader dafür zu dünn war. Das haben sie in diesem Jahr geändert. Sie haben, meine ich, fast schon 10 Neuzugänge, 8 bis 10 und nur 4 Abgänge. Das heißt, der Kader wird größer und das ist, glaube ich, auch notwendig. Von der Stammelf verlieren sie nur Mert Akkus,
ja,
der ja nach Dassendorf geht zu den Millionarios in die Hamburger Oberliga. aber wer spielt nicht gern auch mal mit ehemaligen Bundesligaspielern zusammen und gewinnt viele Spiele und Mert kommt ja auch aus der Gegend und hat trotzdem ein cooles Jahr hier gehabt, war glücklich und zufrieden und ja, da wird man gucken, ob dann Malte Meier in seine Fußstapfen tritt. Fange ich auch schon an zu lallen. Hätten wir doch Wasser trinken sollen vor dieser Aufnahme.
Das mache ich die ganze Zeit.
Ah, okay, dann ist das
ja. Ja,
dann hätte ich das vielleicht auch. Naja, ich glaube, dass der LSK da auf einem guten Weg ist. Man muss ein bisschen gucken, was mit den Gegnern ist. Rothenburg ist noch mit überraschend abgestiegen aus der Oberliga. Auch Lindwedel wird nicht schlecht sein.
Auch Hasefeld
mit neuem Coach. Also der LSK wird nicht die einzige Mannschaft sein, die aufsteigen will. Aber ich glaube, dass sie deutlich größere Chancen haben als in diesem Jahr.
Die zweitbeste Mannschaft aus der Region Lüneburg, auf Platz 7 in der Landesliga eingelaufen. Eine Mannschaft, von der man das zur Halbserie oder im Winter nicht mal im Ansatz für möglich gehalten hätte.
Nee.
Dazu kannst du gut was sagen, Uli.
Ja, der MTV Treubund ist seit 18 Spielen unbesiegt, hat in diesem Jahr eine einzige Niederlage gehabt, wie überraschend, gegen Verden.
MTV und Bayer Treubund.
Ja, genau. Das ist wirklich grandios gewesen, was die Lüneburger da auf den Platz gebracht haben. Wenn man das mal in Zahlen kurz damit untermauern darf, in der Hinrunde haben sie 19 Punkte geholt und in der Rückrunde 40. Das muss man sich mal vorstellen, 40. Sie haben 43-13 Tore in der Rückrunde erzielt, haben damit sind punktgleich mit dem LSK gewesen in der Rückrunde und nur Verden hat noch mehr Punkte in der Rückrunde geholt. 18 Spiele ungeschlagen. Das liegt natürlich daran, dass es noch Nachholspiele aus der Hinrunde gab, denn sonst wäre es bei 17 Spielen ja mit der Niederlage gegen Verden nicht logisch gewesen. Aber nach diesem Verdenspiel hat der MTV kein Spiel mehr verloren und das in der Abschiedssaison von Michael Zerr als Trainer. Und ich habe mir das letzte Spiel gegen Drochtersen-Assel angeguckt beim MTV und habe danach einmal mit Micha gesprochen. Das könnt ihr euch jetzt mal.
Ja, wir stehen hier nach dem 6:1 in Drochtersen auf dem Rasen in der Uelzener Straße. Michael Zerr und ich. Micha, dein letztes Spiel als Trainer. Ihr habt 18 Spiele in Folge nicht verloren. Ein glorreicher Abschied. Man hört die Mannschaft im Hintergrund jubeln. Ja, wie fällt dein Saisonfazit aus?
Ja, absolut überragend. Das ist mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Das kann man auch nicht in Worte fassen, was die Mannschaft ja in der Rückrunde geleistet hat. Und ich glaube auch, dass das inhaltlich auch von der Anzahl der Spiele, auch ungeschlagenen Spiele, einfach
unschlagbar. Das ist einmalig. Das gab es noch nie in der MTV-Geschichte, ja. 18 Spiele. Und ja, ihr habt euch gefunden. Euch fehlten vielleicht 1-2 Schlüsselspieler mit Jona Prigge und Liam Kümritz. Habt ihr sie bekommen, Torgaranten. Und beidem für Offensivpower standen sie. Das waren nur noch die kleinen fehlenden Teile. Der Rest hat ja vorher schon funktioniert.
Ja, so würde ich es auch sagen. Also uns war das klar, dass wir nach der schweren Hinrunde, nach den vielen Verletzten, das eigentlich auch gut kompensiert haben, aber dass uns eben Durchschlagskraft fehlt. Wir sind in der letzten Saison mit 42 Gegentoren, glaube ich, top mit Pferden, also auf 1 gewesen, haben auch in dieser Saison nur 43 Gegentore nach dem LSK und Pferden top 3, haben ein positives Torverhältnis. Liam und Jona, aber auch Lasse haben uns in der Winterpause echt geholfen.
Und dann wart ihr quasi unschlagbar. Ja. Und das war großartiger Fußball, den man hier auch nochmal heute beim 6-1 gegen Drochtersen gesehen hat. Das war nochmal ein schönes Ende für dich auch so als Trainer. Ne?
Ja,
Jahren.
Ich muss mich auch wirklich zurückhalten, um jetzt nicht die ein oder andere Träne zu vergießen. Ja. Das wirkt noch nach, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber jetzt ist erstmal Malle-Zeit.
Ja, du fährst erstmals nach Malle mit, dass ich das erleben darf.
Ich bin 56, ich habe wieder so einen Quatsch, mache ich nicht mehr, aber das haben sie sich jetzt verdient.
Ja, das haben sie nun davon, dass du mitfährst.
Ja, genau.
Ja, viel Spaß auf Malle und genieße.
Alles klar, danke.
Großartig. Ich stelle mir wirklich Michael Zerr mit der ganzen Truppe auf Malle vor. Ganz ehrlich, da wäre ich doch ganz gerne mal
dabei. Michael Zerr mit Bier im Ballermann. Ich kann mir viele Sachen vorstellen, das nicht, aber.
Ja, aber er hat uns ja bei dem Podcast, bei der Folge, als er hier war, auch die könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anhören, sehr interessant.
Aufholjagd heißt die übrigens.
Aufholjagd. Mhm. Hat er uns später, als die Mikros dann aus waren, er erzählt über seine Jugend in der DDR, über seine über die Attacken, die Stasi seinerzeit auch auf ihn und seine Familie geritten hat. Und er erzählte uns, dass er damals mit langen Haaren und mit Gitarre in der Hand quasi durch die Lande gezogen ist. Und das fanden einige von den hohen Herren, den grauen Herren, nicht so furchtbar toll. Aber du stell dir doch einfach mal vor, Michael Zerr nimmt seine Gitarre mit, seine Klampfe mit und gibt dem Ballermann irgendwie keine Ahnung, here's to you zum Besten oder sonst irgendwas, ich habe keine Ahnung.
Und daneben die Sangria-Eimer. Ja, ich meine, im Moment sind ja sehr viele Fußballmannschaften nach der Saison traditionell auf Mallorca. Ich weiß, der LSK ist auch da und Ochtmissen, Heidetal und wie sagte mein Kollege Andreas Saft, ist die Frage, ob überhaupt ein Fußballer im Moment nicht auf Malle ist, der hier sonst Fußball spielt. Also ich glaube, sie werden ihren Spaß haben und kleiner Fun-Fact am Rande. Michael Zerr war sich ja nun wirklich nicht sicher. Macht er das mit 56 das erste Mal? Macht er das nicht? Am Ende hat sein Sohn für ihn gebucht, damit er fährt. Und dann war er auch überredet. Und das passt irgendwie.
Manchmal muss man zu seinem Glück getrieben werden.
Genau. Ja, ja, nochmal, um auf kurz Sportliche zurückzukommen. Die drei, die Micha ansprach, oder wir beide ansprachen, eben Jona Prigge, Liam Kümmritz und der Lasse Wrede, die drei nachgeholten sozusagen, von denen ja Liam Kümmritz sogar ein alter MTVer ist, der dann ja zu Werder Bremen gegangen ist, die haben den Unterschied, was das Offensivspiel angeht, einfach ausgemacht. Ne? Der Liam hat in 18 Spielen 8 Tore gemacht, hat immer wieder Traumpässe gegeben, hat ein, zwei Spiele gebraucht, um in der Landesliga anzukommen und war danach sowas von Leistungsträger, hat oft in den Spielen, wo ich zugeguckt habe, so einen extra Applaus gekriegt, weil er besonders schöne Sachen gemacht hat, großartiger Fußballer. Jona Prigge hat in 16 Spielen 19 Tore geschossen. Der ist auf Platz 5 Wahnsinn. Der gesamten Torjägerliste gelandet. Das muss man mal sagen. Und das in nur 16 Spielen. Also das ist einfach eine wahnsinnige Quote. Lasse Wrede hat 15 Spiele gemacht, auch ein Tor gemacht, ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Die drei haben eigentlich diese junge Mannschaft, die der MTV ja hat, oder diese Mannschaft mit den vielen Eigengewächsen zu einer noch stärkeren Einheit gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was man nicht vergessen darf, dass der MTV einfach aus vielen jungen Spielern besteht oder aus Spielern, die auch ein bisschen älter sind, die trotzdem fast nur beim MTV gespielt haben. Ich glaube, das ist einzigartig in der Landesliga und das gebührt auch großen Respekt. Und deswegen finde ich, dass der MTV mindestens eine genauso gute Saison wie der LSK gespielt hat.
Auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das zur Halbserie nicht für möglich gehalten. Sicher kann man sich nie sein, aber ich hatte befürchtet, dass der MTV noch viel größere Probleme haben würde, die Klasse zu halten.
Ja.
Und dann so eine Serie hinzulegen, Micha Zerr sagte ja, als er hier war, diesen Satz, glaube als Trainer an das, was du tust. Und das hat er, dass er und sein Team, ja, sein Trainerteam, seine Mannschaft, haben daran geglaubt und das hat sich ausgezahlt. Also absolut Respekt vor dieser Leistung.
Und man muss ja dazu sagen, die Mannschaft bleibt in diesem Jahr zusammen. Es ist ja oft so gewesen, dass dann 10 Spieler weggegangen sind zu einem anderen Verein, zu einem besseren Verein, weggekauft wurden, in Anführungsstrichen. Das ist diesmal ja nicht. Also Liam geht zum Studium in die USA, spielt da dann weiter Fußball. Und Don Dovas, der geht zum LSK. Aber ansonsten ist niemand von den 20, sage ich mal, Stammspielern oder von denen, die mehr als 10 Einsätze haben, bleiben alle. Das heißt, es gibt nicht nochmal einen Neuaufbau. Und der neue Trainer Achim Otte bringt ja auch seinen Sohn mit, Alessandro Otte, der im Moment noch in den USA ist und dann einen Liam wahrscheinlich nicht 1:1 ersetzen kann, weil er eher ein etwas defensiverer Mittelfeldspieler ist und nicht ganz so offensiv denkt. Aber ich glaube, qualitativ gibt es keinen großen Abbruch beim MTV und es kann da so weitergehen. Also auch das sehr positiv.
Sehr positiv. Platz 8, der TuS Neze in der Landesliga. Und das war so eine Mannschaft oder ist so eine Mannschaft, ja, die waren zu allem und zu nichts fähig, ne?
Ja, so das bisschen. Kann man so sagen, ja.
Also früher hat man, und jetzt müsste man eigentlich klingelingeling, mindestens 3 € ins Phrasenschwein tun. Früher hat man sowas mal launische Diva genannt.
Ja, ich finde, das passt ganz gut.
Eine Mannschaft, eine der wenigen Mannschaften, die zum Beispiel dem FC Verden wenigstens ein Unentschieden abgetrotzt hat.
Genau, 5-mal ist das überhaupt nur passiert.
Genau.
Der LSK ist da drunter und eben auch der TuS Neze.
Der dann aber auch wiederum mal eben 3:1 beim Absteiger Elstorf verliert.
Ja, jetzt am letzten Spieltag, ne? Das macht auch so ein bisschen das Saisonbild kaputt, finde ich. Also vorher haben sie das, finde ich, vernünftig gemacht. Und das war aber einfach, du darfst nicht beim Absteiger, ich habe die da vorher beim LSK gesehen, das war wirklich eine Trümmertruppe ist jetzt böse, aber da kam schon einiges zusammen, wie du da dann 3:1 verlieren kannst. Ist mir ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja diese launische Diva. Der ehemalige sportliche Leiter Friedhelm Mienert sagte ja auch vor der Saison, wir können jede Mannschaft schlagen mit unserer Top 11. Das stimmt, aber sie können auch gegen jede Mannschaft verlieren. Und das ist eben auch die Geschichte. Und ich glaube auch, dass der ganze Wirbel um Trainer und Sportdirektor und wer da alles wo in Neze spielt und nicht spielt, wegen oder durch Friedhelm Mienert, wie auch immer. Das hat dem Verein nicht gut getan. Und ich glaube, dass sie jetzt mit Lukas Pegelow einen ruhigen Trainer haben, einen Trainer-Novizen zwar noch, aber jemand mit sehr viel Potenzial und der sehr Fußball positiv, Fußball verrückt ist, der Fußball denkt und der allerdings mit dem Umfeld noch die Hausaufgaben machen muss, dass sie eine Landesliga-fähige Mannschaft zusammenkriegen, weil sie im Moment quantitativ das auf jeden Fall noch nicht haben.
Da gibt es sicherlich noch einiges zu tun, aber ich stimme dir zu, Lukas Pegelow ist, glaube ich, jetzt genau der Richtige, um diesen Aufbau oder Wiederaufbau sozusagen in Angriff zu
das
nehmen.
Ist ein Wiederaufbau, gerade in der Offensive. Ne? Du hast kein Mehl mehr, du hast keinen Kartmann mehr, du hast keinen Rotloff mehr, du hast keinen Matti Grahle mehr, du hast keinen Tinius mehr. Also das sind schon 5 Spieler, die bei jedem Landesligisten ein Stammspieler wären. Du hast keinen Pagels mehr im Tor, du hast keinen Schumi mehr. Also jetzt sind wir schon bei 7 Spielern, die
schon fast eine komplette gute Landesliga-Elf.
Ja. Und Schell ist auch noch, meine ich, verabschiedet worden. Also es ist schon ganz schön viel Aderlass und da muss man sich Sorgen machen, aber da muss noch in der Sommerpause einiges passieren, dass der TuS Neze auch wieder so eine gute, vernünftige Saison spielt wie in diesem Jahr.
Umso wichtiger ist ein ruhiges Umfeld und klare Entscheidungen auf der Trainerposition.
Ja.
Die gibt es jetzt mit Lukas Pegelow.
Ja.
Von daher auch da wahrscheinlich der richtige Ansatz, um dann in der Sommerpause bis zum Neustart noch entsprechende Justierungen vorzunehmen.
Und man muss sagen, sie haben den HSV als Gast. Ne? Das ist natürlich auch was Tolles, was sie erreicht haben und hingekriegt haben. Der HSV hat immer noch große Strahlkraft Große Strahlen.
Noch ein Wasser?
Ja, das, Prost. Das schäumt heute so. Naja, noch große Strahlkraft in dieser Region, das ist ja klar.
Absolut.
Wir sind hier HSV-Land. Und das erste Testspiel, nein, das erste Vorbereitungsspiel zur neuen Saison findet in Neze statt.
Am 6. Juli.
Ja, wobei das schon ausverkauft ist. Wir können hier gar nicht Werbung machen, weil so wie ich das gesehen und verstanden habe, kann man schon gar keine Karten mehr bekommen. Und ja, das ist was Großes für den TuS Neze und vielleicht bringt das auch so ein bisschen Aufschwung und so ein bisschen neue Energie in den Verein.
Positive Vibes sozusagen.
Genau.
Ja. Ja, last but not least, der TSV Bardowik als Neuling auf Platz 12 eingelaufen. Ein Platz über dem Strich, also sprich Klassenerhalt. Das ist, glaube ich, aller Ehren wert, als
definitiv
Neuling in einer Liga mit 6 Absteigern und vor allen Dingen dann in einer sehr starken Landesliga, in einer sehr ausgeglichenen Landesliga, hat es der TSV also geschafft, die Klasse zu halten. Wurde am Ende aber nochmal ein bisschen eng, ne?
Ja, das muss man sagen. Also sie haben sich zwischenzeitlich ein bisschen zu sicher gefühlt, glaube ich. Sie hatten immer ein paar Spiele mehr als die anderen Mannschaften. Sie wollten immer schnell die magische Zahl von 40 Punkten schaffen. Das haben sie erst ganz am Ende geschafft. Trotzdem, sie sind der einzige Aufsteiger, der in der Liga geblieben ist. Das ist bei Cuxhaven, Soltau und Worpswede in die Hose gegangen. Die sind sofort wieder abgestiegen. Von daher gilt da Roman Ratzer auch Respekt und der Mannschaft, dass sie es geschafft hat. Sie waren ja nach einem schweren Start nie wirklich auf einem Abstiegsplatz. Sie haben dann in den ersten 3 Spielen nur 1 Punkt geholt, dann 3-4 Siege in Folge. Danach sind sie nie auf dem Abstiegsplatz gewesen. Und das ist für einen Aufsteiger aller Ehren wert. Und deswegen ziehe ich da auch meinen Hut. Sie haben 55 Tore nur in Anführungsstrichen geschossen. Das ist ein Problem. Daran arbeiten sie. Sie haben ja mit Kartmann und Rudloff 2 Nezer jetzt nach Bardowik geholt, die im Sturm für Furore sorgen sollen, die Schirle, Kaufmann und Ahrens da unterstützen sollen, dass da vielleicht auch ein bisschen noch mehr Konkurrenzkampf oder alternative Spielsysteme entstehen können. Ich glaube, dass wir uns um den TSV Bardowik keine Sorgen machen müssen. Der Verein ist gut aufgestellt, hat ein gutes, tolles Umfeld, eine gut funktionierende Einheit als Mannschaft. Auch wenig Leute, die gehen. Das ist schon eine Mannschaft, auf die wir uns auch in der nächsten Saison freuen können.
Kommen wir zur Fußballbezirksliga. Da gibt es eine ganze Reihe von Lüneburger Mannschaften. Wir werden jetzt auch aus Zeitgründen vielleicht nicht auf jede gleich ausführlich eingehen können. Nichtsdestotrotz, eines natürlich vorweg, eine super Saison hat der FC Heidetal gespielt. Als Aufsteiger Tabellenplatz 2 mit 99 Toren. Da wird sich der ein oder andere vielleicht über dem hätte ich doch irgendwie nicht den Pfosten getroffen am Spiel. Aber Spaß beiseite. Super Saison. Oliver Klose war hier im Podcast Nummer 41. Auch das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Er erzählt da viel und Wissenswertes über den FC Heidetal, auch über die Geschichte des FC Heidetal und wie dieser kleine Verein funktioniert und es schafft seinen, ja, so kann man es durchaus sagen, sagt Olli ja selber auch, gewissen Standortnachteil an der Peripherie des Landkreises wettzumachen.
Ja, wobei man sagen muss, jetzt hat er auch schon wieder neue Spieler. Also ich habe gerade von meinem Cousin erfahren, dass Klaas Wolter aus Ilmenau von Olli so bearbeitet wurde, dass er nach Heidetal wechselt. Also die Ilmenauer, die ja Kreisligist geblieben sind, fischen da schon in dem Revier, dass Leute da nach Heidetal kommen. Und also er ist da nicht untätig, glaube ich, der Olli, das wissen wir ja auch. Ja, eine Sache noch am Rande, wenn ich jetzt hier schon gerade rede. Daniel Horn hat es im letzten Spiel noch geschafft, die Torjägerkanone sich zu sichern. Beim 6:1 gegen Adendorf hat er 5 Tore erzielt und hat Andi Demir aus Gellersen die Torjägerkrone noch abgejagt oder die Kanone. Andi Demir hatte 30 Saisontore und Daniel Horn hat es im letzten Spiel noch geschafft, auf 32 zu kommen. Also auch da hat Heidetal nochmal Gellersen eine lange Nase gezeigt.
Ja, möglicherweise passiert das auch in der kommenden Saison. Wenngleich Olli Klose sagt, eigentlich wäre die Landesliga für diesen Verein noch nicht wirklich darstellbar, sowohl was das Umfeld angeht als auch sportlich. Aber wer weiß, was in einem Jahr ist, warten wir mal ab. Olli sagte ja hier auch, eine solche Saison am Ende nochmal bestätigen zu können, wäre schon ein Riesenerfolg. Jedenfalls gerne zurückkehren in die Landesliga möchte der TSV Gellersen.
Ja.
Der diesmal auf Tabellenplatz 5 eingelaufen ist. Das ist vielleicht nicht ganz das, was sie sich vorgestellt haben. Aber
ja, so ein bisschen schwer in die Saison gestartet.
Genau.
Ne? Also neuer war, Trainer. Bisschen nach dem Landesliga-Abstieg muss man sich ja auch immer erst ein bisschen sortieren. Das hat ein bisschen gedauert. Aber zum Ende hin war das, glaube ich, schon wieder besser. 92 Tore auch geschossen. Also offensiv war das schon sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Gedanken Richtung Landesliga gehen.
Das in der denke neuen ich Saison. Auch, ja.
Was nicht einfach wird, Teutonia Uelzen als Landesliga-Absteiger kommt dazu. Mannschaften wie Barum, Küsten muss man sicherlich auch sehen. Wer weiß, was mit Wendisch Evan ist. Wendisch Evan ist Sechster geworden mit 50 Punkten in diesem Jahr. Kriegen mit Sören Hilmer einen richtig starken Trainer. Wir kennen Schelle Assenheimer, der bringt auch immer mal wieder Spieler nach Wendisch Evan, wo man denkt, oh, das kann ja nicht nur an der guten Luft liegen. Und das Gemeinschaftsgefühl da ist sehr hoch und sehr groß. Und auch die überzeugen jedes Jahr wieder als sehr kleiner Verein, dass sie sich immer im ersten Drittel der Bezirksliga aufhalten. Respekt dafür.
Eine, ja, wie soll man sagen, durchschnittliche Saison, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, hat die SV Scharnebeck gespielt. 9. Platz, so ein bisschen jenseits von Gut und Böse. Ja. Auch da war so ein bisschen, waren zu allem fähig und manchmal auch zu weniger. Ne?
Ja.
Also
auch ein bisschen launisch, bisschen. Also ich glaube, dass Casey sich ein bisschen mehr vorgestellt hatte. Also ein einstelliger Tabellenplatz sollte es ja sein, aber ob man dann 9. mit 36 Punkten, 10 Siegen und 14 Niederlagen ist, ich glaube, da hätte ein Tick mehr rauskommen können. Im Gegensatz zur LSV und Arndorf, beides Aufsteiger, mit 35 und 32 Punkten auf Platz 10 und 11 gelandet. Das ist völlig in Ordnung. Das ist sehr stark. Man muss bei der LSV sogar sagen, die letzten Spiele war ja ihr Trainer Hüser Sönmez gesperrt, durfte immer nicht bei der Mannschaft sein. Auch das eine schwierige Geschichte, haben sie sehr gut gemacht. Die Arndorfer, meine ich, sind sehr schlecht gestartet und haben dann einen Lauf gekriegt. Beide sind sicher in der Liga geblieben. Das ist stark.
Ja, nicht sicher, aber in der Liga geblieben ist der TuS Rettenstedt. Und das sah zwischenzeitlich gar nicht so aus. Da gab es erstmal richtig Stress. Schon nach wenigen Spieltagen, glaube ich, ist das Trainerteam mit, Uli, jetzt hilf mir, Sven Geffert, Pipo Grabowski und André Schulz, glaube ich,
genau.
Wegen Differenzen mit der Mannschaft zurückgetreten. Dann hat der Obmann Nils Ohmsen das interimsmäßig übernommen. Und dann kam zur Winterpause, beziehungsweise zur, nennen wir es jetzt mal Rückrunde, mit Marco Dierks, der Trainer, den die Mannschaft offenbar gebraucht hat. Am Ende hat's knapp gereicht nach einer wirklich starken Aufholjagd, beziehungsweise einem starken Finish. Und Marco Dierks, der übrigens auch schon bei uns im Podcast war, auch das könnt ihr euch natürlich gerne anhören.
Wir fassen hier alle Podcasts der letzten 2 Jahre zusammen.
Genau, vor der Sommerpause nochmal.
Ja, genau.
Marco Dierks hat so ein bisschen sein Saisonfazit gezogen und uns das zur Verfügung gestellt. Hört doch da mal rein.
Ich habe im Winter eine Mannschaft übernommen, die fußballerisch auf jeden Fall in der Bezirksliga locker mithalten kann. Die Mannschaft war allerdings in einem nicht guten konditionellen Zustand. Deswegen haben wir statt den üblichen 4-6 Wochen eine Wintervorbereitung gemacht, haben sehr intensives Training gemacht, haben 7 Testspiele gehabt für eine Wintervorbereitung, sehr, sehr viel, haben auch einen Mannschaftsabend gemacht, versucht das Zusammengehörigkeitsgefühl ein bisschen zu stärken, weil das kam im Sommer ein bisschen zu kurz. Es sind 5-6 Mann aus der A-Jugend von TV Treubung gekommen, dazu die erfahrenen Spieler. Es war zwar eine Einheit, aber keine Einheit, die auf dem Platz sich für die anderen zerrissen hat. Und deswegen haben wir da den Schwerpunkt drauf gesetzt, neben den fußballerischen Aspekten. Wir hatten in der Rückrunde sehr viel Pech, gerade wenn man das Auftaktspiel bedenkt gegen Gellersen, wo wir 2-0 führen und 4-2 verlieren. Danach direkt Remstedt, 6-2 Niederlage. Es waren schwierige Ergebnisse zum Anfang. Wir mussten uns erstmal sammeln, einige mussten die Situation annehmen. Wir waren bis auf das Remstedt-Spiel gegen keine Mannschaft chancenlos, haben weiter im Training intensiv weitergearbeitet, weil wir wussten, unsere Spiele kommen noch. Dann haben wir ein paar unglückliche Ergebnisse dabei gehabt, wie das Spiel in Söderburg, wo wir schnell mit 10 Mann gespielt haben und Söderburg sich uns mehr oder weniger die Liga gesichert hat. Aber gerade in den letzten vier Spielen mal LSV noch mit einbezogen, wo wir unglücklich 1-0 verloren haben, haben wir genau unsere Leistung gezeigt, die wir brauchen. Wir haben jetzt in den letzten drei Spielen haben wir alle drei gewonnen. 5-0 gegen Barndorf, 6-2 gegen Roche, 3-0 jetzt im letzten Spiel gegen Scharnebeck. Und so haben wir dann auch verdient die Klasse gehalten und haben es der Liga in dem Fall auch gezeigt, dass wir als Mannschaft mehr als nur zusammenstehen.
Ja, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Er hat also, wie er selber sagt, eine Mannschaft vorgefunden, die ja, an der man noch einiges, mit der man noch einiges machen musste, im körperlichen Bereich, sicherlich, wie er gesagt hat, aber auch grundsätzlich als Teambuilding. Und das hat er geschafft, auch wenn die ersten Spiele nicht so erfolgreich waren, wie sie sich das gewünscht haben. Es war ein schweres Auftaktprogramm für ihn, glaube ich, eben, wie er auch sagte. Aber die Mannschaft hat an sich geglaubt. Die Mannschaft hat dann, als es wirklich drauf ankam, nämlich wirklich zum Schluss der Saison, 3 wichtige Spiele klar gewonnen. Und das war dann in der Ausschlaggebung für den Klassenerhalt. Also kann man nur sagen.
Und dazu kommt, dass Emmendorf, die Mannschaft, die dann abgestiegen ist, eine ganz schlechte Rückrunde gespielt hat, überhaupt nur 8 Punkte in 15 Spielen gemacht hat, damit abgeschlagenes Schlusslicht in der Rückrundentabelle ist. Und das war so ein bisschen, glaube ich, auch das Glück von Bettenstedt, dass es da eine Mannschaft gab, deren Erfolgskurve steil nach unten ging und dass deshalb die Rettenstädter in der Klasse geblieben sind.
Nicht gereicht hat es diesmal für den Schluss Barendorf. Die Mannschaft ist als Vorletzter, als Tabellen-15. mit 21 Punkten abgestiegen, wieder in die Kreisliga. Wenn man aber das Umfeld des Schluss Barendorf kennt, dann weiß man, das wird den Verein nicht umhauen oder die Mannschaft nicht umhauen. Das ist so ein toller Verein, so ein einfach war da im vergangenen Jahr, als sie gerade so den Klassenerhalt geschafft haben, da hast du echt gedacht, da hättest du, am liebsten wäre ich da mitgefeiert. War nur leider nicht möglich, weil irgendwas musste gemacht werden. Ich glaube, online musste irgendwas gestellt werden. Nein, lassen wir das.
Also, wir haben doch mal extra Freibier geholt, also das wäre doch sinnvoll gewesen, da zu bleiben. Aber gut, ja, anderes Thema.
Pflichtbewusst, ja, wie ich bin, Uli, das weißt du doch.
Das unterscheidet uns, ja.
Bestimmt, ja. Also schade für den TuS Barendorf, aber auch dort wird weiterhin ordentlicher, guter Fußball gespielt werden und die Mannschaft.
Ja, das ist auch vielleicht mal ganz schön. Die haben jetzt jahrelang immer gegen den Abstieg gespielt. Wenn du dann einfach mal in der Kreisliga dann Spiele gewinnst und vielleicht 5. oder 6. in der Kreisliga wirst, wie Bas Kamp jetzt als Absteiger, die in der jetzigen Kreisliga dann auf Platz 6 gelandet sind. Das ist, glaube ich, mal ganz angenehm, dass du mehr Siege als Niederlagen einfährst. Die Mannschaft wird da zusammenbleiben. Obmann, Käse und Co. sorgen dafür gute Verhältnisse. Und ich glaube, das kann sogar ein bisschen heilend sein. Das hat sich bei Bodenteich gezeigt, die ja im letzten Jahr abgestiegen sind, die sofort wieder aufgestiegen sind. Also vielleicht kommen wir dann gleich zur Kreisliga und können da den Bogen spannen, die ja sonst aus Lüneburger Sicht eher enttäuschend verlaufen ist, weil weder Ilmenau noch Ochtenmissen den Aufstieg geschafft haben. Ganz knapp nur Ilmenau um 1 Punkt, Ochtenmissen um 2 Punkte. Das ist bitter für beide Vereine, die, glaube ich, schon damit geliebäugelt hatten, aufzusteigen. Bas Kamp und Eintracht haben normale Saisons gespielt, sind als 6. und 7. eingelaufen. Das war okay. Und die Sorgenkinder waren früh der Fastdorfer SK, die auch zu Recht abgestiegen sind. Da ist früh nur noch wenig gelaufen und ein bisschen überraschend auch der VfL Blekede. Da kannst du vielleicht zu den Kreis nochmal zu Marco Dierks schließen, weil
ja, auch hier spielt Marco eine Rolle.
Ja.
Er war ja zu Beginn der Saison noch Trainer des VfL Blekede. Der hat dann relativ frühzeitig gesagt, dass er nach der Saison sich eine neue Herausforderung suchen möchte. Hat dann in dem Zuge auch moniert, dass die Trainingsbeteiligung hier und da dann nicht optimal ist und einfach da ein bisschen mehr Einsatz eingefordert, was dann schlussendlich dafür gesorgt hat, dass man beim VfB Blekede an den Entscheidungsträgern gesagt hat, wir wollen nicht weiter mit ihm zusammenarbeiten, hat ihn also sofort freigestellt.
Ende Oktober war das übrigens.
Genau. Und und das hatte Folgen. Bis dahin, aber Uli, ich glaube, die Zahlen hast du jetzt besser drauf als ich.
Genau, mit Marco Dirks haben die Blicke da in 12 Spielen 15 Punkte geholt und ohne Marco Dirks in den 17 Spielen danach gerade mal magere 10 Punkte. Das sagt natürlich schon einiges und klar, 17 Spiele, das ist genug Zeit. Das sagte Waldemar Schiller auch bei uns, dass es da diese Nebengeräusche gab, die dazu beigetragen haben, dass sie abgestiegen sind. Aber irgendwann hatten sie es natürlich auch abgehakt und hätten es eigentlich auch aus eigener Kraft schaffen können, ohne dieses Problem oder wie man es nennen will, oder diese Unruhe durch den Trainerwechsel. Aber das haben sie einfach nicht geschafft und sind deswegen auch verdient abgestiegen.
Da zeigt sich dann vielleicht eben doch auch, dass auf der Ebene ein Trainer, der die Mannschaft erreicht, der einfach ja weiß, wie er die Jungs ansprechen muss, der die Mannschaft vielleicht auch zusammenhält, denn es sind ja auch noch einige Spieler dann gegangen.
Ja.
Unter anderem der Bruder von Marco Dirks, Luca Dirks, der ist zwar nach Ochtmissen gegangen, aber immerhin war er nicht mehr da.
Björn Käseleit auch mal einer, der viele Tore für Blekeder erzielt hatte. Ja.
Und diesen Trainer hat der VfB Blekede dann gehen lassen, beziehungsweise tatsächlich proaktiv freigestellt.
Ja, wer weiß.
Im Nachhinein als großer Fehler erwiesen.
Ob sie nicht noch Kreisligist wären, wenn Marco Dirks die Saison hätte zu Ende machen dürfen. Wer weiß, was dann mit Reppenstedt gewesen wäre, wer da das übernommen hätte. Hätte, wenn und aber.
Das große Fußball-Domino-Spiel.
Gelabert.
Genau.
Ja,
dann bleibt uns noch die Kreisklasse.
Genau, ja. Wenn du mich schon unterbrichst, dann darfst du mal weitermachen. Oder soll ich weitermachen?
Die Kreisklasse hat mit dem Lüneburger SK 2 und dem TuS Briedlingen ja zwei völlig verdiente Aufsteiger, wie ich finde, in die Kreisliga. Oder sie zwei völlig verdiente Aufsteiger in die Kreisliga. Der LSK hat wirklich eine souveräne Saison gespielt mit 73 Punkten, 12 Punkte vor dem TuS Briedlingen, stand lange vorher als Aufsteiger fest, ist auch ins Finale des Fußball-Kreispokals eingezogen, hat das allerdings dann verloren. Nichtsdestotrotz hat einfach eine sehr, sehr starke Saison gespielt und ich glaube, Uli, da hören wir uns noch mal was an. Ne?
Genau, ich habe mit Momo Matuk gesprochen, das ist ja der Trainer der Mannschaft und da ging es natürlich darum, welche Ziele sie vor der Saison hatten, ob es klar war, dass sie aufsteigen wollten und wie sie sich eingeschworen haben. Hört doch einfach mal rein, was er uns zu sagen hat.
Ja, was kann ich sagen zur abgelaufenen Saison? Wir sind stolz, wir sind happy, wir sind überglücklich, dass wir am Ende so souverän Meister geworden sind. Hätten wir uns nicht gedacht. Wir haben uns vor der Saison hingesetzt, haben uns überlegt, was fehlt uns wirklich für den Aufstieg. Das war die Erfahrung, die haben uns dann dazu geholt mit Felix Anders und Sammy Matuk. Die haben sich prompt auch eingefügt in die Mannschaft. Das hat sich dann auch direkt in den Spielen wiedergespiegelt. Wir haben die engen Spiele, die wir noch in der Vorsaison verloren oder die Punkte abgegeben haben, haben wir dieses Jahr für uns entscheiden können in den meisten Fällen. Und nochmal haben wir uns dann noch in der Winterpause zusammengesetzt mit der Mannschaft, haben gesagt, Jungs, wenn wir wirklich aufsteigen wollen, müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen. Die Jungs haben nochmal extra Schichten für sich selbst gemacht, haben nochmal eine Woche eher angefangen als geplant, haben richtig Gas gegeben. Und wer 14 Siege aus 15 Rückrundenspielen holt, der ist dann auch verdient Meister und verdienter Aufsteiger. Und mal sehen, was in der neuen Saison möglich ist. Wir bleiben zusammen. Wir kriegen 2, 3 gute Neuzugänge dazu. Wir wollen unseren Fußball, den wir dieses Jahr gezeigt haben, weiterführen mit Ballbesitz, offensiv. Und mal sehen, was passieren kann. Im Fußball ist vieles möglich. Wir sind Aufsteiger, wir haben nichts zu verlieren. Wir können frei aufspielen und ich glaube, wir sind ein Gewinn für die Heide-Wendler-Liga.
Ein Gewinn für die Heide-Wendler-Liga.
Ja, das würde ich unterstreichen, dass sie ein Gewinn für die Heide-Wendler-Liga sind oder die Kreisliga. Also ich glaube, dass der Kreisliga sich auf zwei tolle Aufsteiger freuen kann, sowohl den LSK 2 als auch den TuS Briedling, der jahrelang ja immer schon auch Kreisliga gespielt hat.
Da eine gewisse Tradition hat, ne?
Genau. Und der LSK 2 hat auch ein gutes Verhältnis. Das hat mir Momo auch im Gespräch vorher gesagt. Torni und er verstehen sich gut. Es gibt einen guten Austausch. Oke Wilke als Mitglied der Ersten hat schon mal auch öfter 11 Mal in der Zweiten auch gespielt, hat er 4 Tore geschossen. Umgekehrt ist es genauso gewesen. Cengiz Acar, hoffentlich spreche ich ihn richtig aus, hat in der ersten sogar das 3-3 in Etelsen gemacht in der Nachspielzeit, hat da ausgeholfen, als es beim Kader der ersten knapp war. Genauso Felix Anders, der da für die erste schon aufgelaufen ist. Also das ist ein gutes Geben und Nehmen. Es soll eine dritte Mannschaft sogar beim LSK geben. Das heißt, auch da können Spieler zwischen der zweiten und dritten hin und her pendeln. Der LSK-Kader, hatten wir vorhin schon gesagt, wird größer werden. Da wird die zweite auch von profitieren. Also ich glaube, dass es in der Kreisliga mit beiden Aufsteigern zu rechnen sein wird. Und die werden jetzt kein Kanonenfutter werden und automatisch auf den Abstiegsplätzen landen. Das könnte sehr spannend werden in den ab August dann in der neuen Saison. Da hat uns der Lüneburger Fußballfan viel zu erwarten, denke ich.
Ab August in der neuen Saison und ab August dann auch wieder bei uns. Für heute, denke ich, soll es das gewesen sein. Was kann man noch sagen, Uli? Wenn ihr das jetzt so rechtzeitig hört, am 9. Juni sind Wahlen. Große Pflicht, dahin zu gehen.
Den Europameister kann man wählen, oder?
Man kann den Europameister wählen, genau, sozusagen.
Nein, das ist wichtig für die Demokratie, das wissen wir alle. Es ist wichtig, zur Wahl zu gehen. Gebt eure Stimme ab, damit das Land nicht in
falsche Hände gerät. Oder beziehungsweise der Kontinent.
Genau, das als kleiner Denkansatz. Ja, nicht wählen kann man ja den Europameister. Das ist natürlich falsch von mir gewesen. Aber auch da steht was bevor. Ja. In knapp 2 Wochen beginnt die Europameisterschaft hier im Lande, wie ich gehört habe.
Hier im Lande, in diesem unserem Lande.
In diesem unseren Lande. Wollen wir mal gucken, was das so mit sich bringt. Meine eine Tochter ist schon ganz aufgeregt und hofft, dass ihr rosafarbenes Trikot noch rechtzeitig ankommt. Meine mittlere, die ist ganz heiß. Ich bin da noch nicht so in der Euphorie, aber vielleicht kommt das.
Ja, Uli, aber wir sind ja, früher gab es hier nur so Redaktionstipps und sowas, ne?
Das stimmt.
Ja, und ich weiß, ich habe fast immer, einmal war ich gut, aber sonst war ich immer ganz, ganz, ganz schlecht. Also voll der Tipp-Dilettant. Aber jetzt sag mir du nochmal, was glaubst du, wer wird denn Europameister?
Das ist schwierig. Also bei Tipps bin ich nicht ganz schlecht. Wir machen ja eine Bundesliga-Tipprunde hier vereinsintern mit Leuten wie Markus Fick und Michi Storm und anderen aus dem Haus hier mit Technikern und Co. Das habe ich gewonnen in diesem Jahr. Also da.
Dann kommt jetzt daher, der Expertentipp. Trommelwirbel.
Ich sage Dänemark.
Das hatten wir schon mal, es war 1992.
Ja, genau.
Im Finale gegen Deutschland 2-0 oder wie?
Ja, könnte ich gut mitleben. Also mein Bruder wohnt ja in Dänemark, die Hälfte meiner Verwandtschaft ist dadurch auch dänisch und ich mag Dänemark sehr und ich hätte nichts dagegen, wenn es Dänemark wird. Aber das letzte Mal bei der WM habe ich Belgien getippt, das hat auch nicht geklappt. Also die Dänen sollen sich jetzt keine große Hoffnung machen.
Naja, wenn Dänemark... Also sollte Deutschland seine Gruppe gewinnen, ich habe das gestern tatsächlich mal geschaut, wenn ich das richtig verstanden habe und du weißt, wie schlecht ich bei Spielplänen und sowas bin.
Ja, kann ich bestätigen.
Wenn Deutschland seine Gruppe gewinnt, würden sie auf den zweiten der England-Gruppe treffen und das wäre möglicherweise Dänemark, wenn die Engländer die Gruppe gewinnen und Dänemark zweiter wird.
Ja, dann muss halt Dänemark die Gruppe gewinnen und England zweiter werden. Ja, gegen England gewinnen wir immer.
Was meinst du?
Und wenn, dann im Elfmeterschießen.
Gut, okay.
Ja, mal gucken.
Ja.
Ich sage, und was sagst du denn? Jetzt die große Frage.
Ich glaube nicht, alle sagen Frankreich, aber daran glaube ich nicht.
Na, Mbappé ist ja auch überschätzt.
Ja, vielleicht.
Sogar Kimmich kommt gegen den an. Naja, vor allem, wenn die jetzt nicht persönlich werden.
Ich sag England.
England, okay. Ist jetzt auch nicht so ein Tipp, wo man sagt, wow, jetzt denkt
nein,
der England,
weil ich meine, England, ich bin
England
schlechter
oder
Tipper.
Frankreich,
ich bin ein schlechter
gut,
Tipper.
Komm,
lassen wir das.
Lassen wir das und okay.
Also,
moderier ab den Mist hier und dann ist gut.
Sascha, früher hat man immer gesagt, ne, wie heißt das?
Tute Lehmann war das immer bei der Hitparade.
Tute, fahr ab, komm, ja. Sascha.
Sascha,
der Producer Sascha Schulz, fahr ab. Liebe Leute, das war der so Podcast für diese Saison. Wir kommen wieder in der neuen Saison. Wir machen jetzt eine Sommerpause. Gönnt sie uns. Wir gönnen euch eure Pause genauso. Wir hoffen auf eine tolle Europameisterschaft mit guten Spielen, vielleicht auch mit ein bisschen Völkerverständigung, was auch immer das transportieren kann. Denkt immer daran. Schaut Sport, macht Sport und es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.